So weit waren wir letztes Mal auch schon. Haben wir schon Zuschauer?
Ich glaube nicht.
Hallo!
Hallo!
Wir machen heute mal eine Testfahrt für unser Live-Event, weil vielleicht können wir unser Live-Event auch so Facebook-Live-mäßig machen. Deswegen machen wir gerade einen Test. Ich bin Safira, damit ihr auch mal wisst, wie ich aussehe. Das ist meine liebe Freundin Marie.
Hallo!
Und mein lieber Bruder Jason. Und im Hintergrund hört ihr meine allerliebste und wundervolle Nichte Siva. Vielleicht muss ich die zwischendurch mal ein bisschen halten, aber da habt ihr dann auch eure Freunde dran.
Das ist doch schön. Genau.
So. Hast du da schon gestartet überhaupt, die Aufnahme?
Ja, die habe ich gestartet.
Okay, awesome. Also,
sollte alles funktionieren.
Heute, oh guck mal, da sind
wir. Da sind wir auch.
Genau. Okay, das funktioniert. Ein bisschen zeitverzögert, aber das ist cool. Das ist hinter witzig, uns ne? Übrigens der Psycho-Weihnachtsbaum.
Tja. Genau. Also, der macht manchmal ziemlich verrückte Sachen.
Ja. Epileptische Anfälle mäßig.
Genau.
Naja. Okay.
Also ich kann ja mal was dazu sagen. Wir haben jetzt also einmal Podcast und Live-Event.
Aufregend.
Krasser Scheiß. So, das heißt, diejenigen von euch, die jetzt gerade in der Facebook-Gruppe unterwegs sind, die müssten theoretisch sich jetzt einschalten können und die könnten dann mitdiskutieren oder Kommentare schreiben, Fragen stellen und so weiter.
Das nicht ist so schlecht, ne? Die Zeitverzögerung, das ist echt das schön, sich doppelt zu sehen.
Ja, Prost übrigens.
Prost übrigens. Oh, ich habe Tee.
Ich habe auch Tee.
Cheerio. Ich bin nämlich ein bisschen krank, deswegen darf ich gerade keine üblichen Süchten frönen.
So, es gibt ja immer auch noch Adomir und Insan, die auch mal gerne dabei sind.
Aber die sind nicht so hübsch wie wir. Schade. Stimmt natürlich nicht.
Ich fühle mich jetzt noch geschmeichelter, dass ich dabei sein darf.
Oh ja. Oh ja.
Nein, die sind auch ganz wunderschöne Menschen, aber die können heute nicht.
Genau. Weil es nämlich heute ein bisschen Rumble in the Bronx gegeben hat, in einem Asylantenheim. Und da möchten die einmal helfen. Und mehr sagen wir dazu nicht.
Tada. So, Thema. Genug Vorgeplänkel, los geht's. Nee, verlockend.
Verlockend, nicht frohlockend.
Verlockend.
Verlockend.
Hashtag der Woche ist diese Woche verlockend.
Mhm. Das stimmt. Das stimmt. Ja.
Ja, verlockend. Warum verlockend?
Verlockend. Ja, das ist ein
weil
zentraler
Weil wir alle Pokémon
Begriff.
Go spielen.
Nicht.
Er hat noch gesagt, wir wollen Pokémon Go da rauslassen.
Ja, hast du gesagt, ich natürlich nicht.
Ja. Na gut.
Ich hole auch jeden Tagessieg. Eiskalt.
Du spielst das wirklich noch?
Ja.
Nein.
Immer noch.
Jetzt echt?
Ja, ich habe mal so ein richtig geiles Fang und ich dachte, irgendwann kann ich damit mal kämpfen. Naja, anderes Thema.
Ja, ja. Also, ich habe festgestellt, dass als wir in den Ferien in Klein-Krotzenburg waren, selbst da hat man Pokémon Go gespielt.
Naja, da gab es aber nicht wirklich was.
Doch, da gab es schon was. Da gab es irgendwelche Arenen und dann haben die, also ich glaube auf dem Land, da haben die echt, die haben da richtig vorgelegt.
Naja, eigentlich sind auf dem Land sehr wenige Pokéspots und sehr wenige Pokémon zu fangen. Naja, anyway. Verlockend.
Ja. Yeah.
Ich glaube, warum wir wichtig dieses Wort verlockend oder locken, wir beschäftigen uns heute auch mit einer neuen Art von Vokabular, würde ich sagen, oder?
Das ist richtig. Also wir haben ja schon immer
mal
wieder...
Haben wir einen
Zuschauer? Wir haben einen Zuschauer.
Yeah!
Wir haben sogar schon zwei.
Bing!
Wir hatten vorhin mal vier.
Pass auf, bis sie das hören, sind die alle wieder weg.
Yeah.
Pokémon Go direkt raus. Okay, also wir reden heute über Prozesstheologie und benutzen dafür auch ein paar Wörter, die ich persönlich jetzt nicht ganz so häufig benutze. Und eins davon ist das Wort locken.
Genau.
Und deswegen verlockend, eine verlockende Folge, neues Vokabular, mal sehen, wohin uns das führt.
Genau. Und Prozesstheologie ist ja eine Sache, die wir so im Freundeskreis hier mal aufgeschnappt haben und viele von uns sehr interessant finden. Längst nicht alle finden das vollends plausibel, aber interessant auf jeden Fall.
Aber
dann haben wir uns gedacht, mal
Hashtag der Woche.
Hashtag der Woche, da müssen wir mal drüber reden. Genau. Und also ich habe... wie immer, ich habe da ja ein tolles Buch. Das ist das hier. Tom Ord, geile Sau. Und das Coole ist, dass der Typ auch noch bei Facebook ziemlich aktiv ist und man deswegen ihm sogar so Fragen stellen kann und so weiter. Und sein Buch, das, was er jetzt neu rausgebracht hat, das hat den tollen Titel The Uncontrolling Love of God, auf Deutsch Die nicht kontrollierende Liebe Gottes. Und schon der Titel, den fand ich so gut, dass ich gesagt habe, das Buch muss ich lesen. Weil das natürlich gegen ganz vieles geht, was man eigentlich so im Kopf hat, wenn man an Gott denkt. Gott ist normalerweise derjenige, der alles unter Kontrolle hat. Und jetzt müssen wir einmal kurz die Siva ins Bild holen.
Ja, rede ruhig weiter.
Ja, ja.
Vielleicht lege ich die ein bisschen.
Hol die doch dazu.
Ja,
ja,
ja. So, genau. Hübscheste Baby vom Bild.
Kleine Maus.
So, weiter geht's. Siva möchte auch mitreden.
Siva ist verlockend.
Genau. Also die Kernidee von dem Tom wäre zu sagen, dass Gott Liebe ist und dass Liebe nicht kontrolliert. Da könnte man mal drüber reden. Also ist es so, dass ihr das auch mitbekommen habt, dass Christentum oft diese Idee versucht zu verbreiten, dass Gott schon alles unter Kontrolle hat. Ja, irgendwas passiert.
Gott hat einen Plan für dein Leben.
Ja, das auch. Wobei, da würde ich immer noch sagen, okay, das könnten auch Absichten sein. Aber die Idee, dass Gott alles kontrolliert, geht, glaube ich, noch einen Ticken tiefer.
Ja.
Dann geht es nämlich darum, dass der Glaube auch ein ganzes Stück an Sicherheit gibt. So, nichts gegen Sicherheit. Sicherheit ist natürlich eine gute Sache. Die Frage ist nur, ob es da eventuell auch Gedanken gibt, die noch was Besseres anbieten können, würde ich sagen, als Sicherheit. Genau.
Und wie ist das gemeint? Also Gott kontrolliert, ich meine, wenn man sich die Welt anguckt, dann sieht es ja nicht so aus, als hätte Gott alles unter Kontrolle. Also wovon gehen wir es quasi aus, wenn man sagt, Gott hat alles unter Kontrolle, dass man trotzdem sagt irgendwie, dass Gott es in der Hand hat und irgendwie die Fäden zieht und entscheidet, was geschieht und was nicht, auf irgendeine Art, oder...
Ich glaube, dass das ein Bild ist, ne? Diese Idee, dass Gott im Verborgenen die Fäden in der Hand hält und wir das ganze Stück vielleicht nicht verstehen, aber zumindest wissen, Gott hält alles in der Hand und...
Es hat einen tieferen Sinn am
genau.
Ende und okay.
Genau. Und Tom Ord sagt jetzt eben, das wäre jetzt eine Sache, das beißt sich mit Liebe, weil Liebe eben nicht kontrollieren kann. Und als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, mich hat das an eine Situation erinnert, wo ich mal jemanden erzählen habe, hören, hat dann, derjenige hat dann erzählt, ne, also ein kleines Kind läuft auf dem Bürgersteig und reißt sich von der Hand des Vaters los und läuft auf die Straße und dann ist eben am Ende kommt ein LKW und es kommt zum Unfall. So, und dann eben die Frage, ob es nicht eben wichtig wäre zu sagen, okay, da muss man kontrollieren
und eingreifen,
ne? Und muss eingreifen und eben das Kind retten.
Gibt es eigentlich sowas wie vorausschauende Liebe?
Ja, ich meine schon in dem Sinn. Also ich meine, für mich war das eins der allerwichtigsten Erziehungsziele, zu sagen, wir gehen jetzt ganz, ganz oft, gehen wir an der Straße vorbei und dann, natürlich habe ich vorausschauend dann eben gesagt, pass auf, hier ist der Boller, hier fängt die Straße an, hier gehst du keinen Schritt weiter. Und da bin ich eben auch immer sehr, sehr deutlich gewesen. So, und ich weiß, wir hatten letztens eine Situation, kamen wir von der U-Bahn und dann ist unser Kleiner losgelaufen, ne, und wir waren gerade irgendwie abgelenkt und haben dann eben gesehen, der ist 10 Meter weiter und haben wir schon gedacht, hoffentlich denkt er dran, dass der jetzt, wenn wir gleich abbiegen und über die Straße müssen, dass er wirklich stehen bleibt. So, und natürlich, er hat das gecheckt und er ist dann stehen geblieben. Aber so, das ist ja schon eben die Sache. Und daneben zu sagen, gut, auf der einen Seite, als Eltern habe ich natürlich die Verantwortung. Ja, wenn das Kind eben über die Straße läuft und ich nicht da war, dann ist es ganz klar meine Sache. Die andere Sache ist aber auch, dass ich da eben gemerkt habe, okay, so hundertprozentig kontrollieren kann ich das nicht. Ja, also ich hatte mal einen Klassenkameraden vor Jahren, der hat sich eben mit 3 Jahren von der Hand losgerissen der Eltern und ist dann eben auf die Straße gelaufen. So, und die Eltern hatten ja das Kind sogar in der Hand. Und ist mir selber auch schon passiert, ne, dass das Kind einfach sich losgerissen hat und dann hatte ich keine Möglichkeit, das Kind aufzuhalten. Hm. Ja.
Ja, und ich meine, jedes Bild hinkt irgendwie, ne? Aber es ist ja auch eine Frage, was für eine grundsätzliche Haltung und Einstellung steht irgendwie dahinter, ne? Und grundsätzlich finde ich, zu sagen, Gott ist immer wie die Eltern und Menschen immer wie Kinder, einfach auch schwierig. So, ne? Weil wir eigentlich den Anspruch haben, durchaus einen freien Willen haben zu wollen, selber entscheiden zu können, Empowerment, bla 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 und so. Dann finde ich das immer total schwierig, sich dann wieder zurückzunehmen und sagen, ja, Gott ist so viel größer und wir sind ja nur wie kleine Kinder. Nee, das finde ich schwierig, das widerspricht sich, weil Gott nimmt uns ja auch in die Verantwortung. Und dann, finde ich, kann man sich da nicht immer zurückziehen und dann so tun, als sind wir ja dann doch nur wie Kinder, die irgendwie gehirnlos und wild Sachen machen. Wisst ihr, wie ich das meine? Mhm. So, das finde ja, ich halt eben schwierig von diesem Bild her. Und deswegen würde ich gerne schon halt eben sagen, dass es da einfach auch verschiedene Faktoren gibt.
Ja, ich meine, das Bild hat sicherlich Grenzen. Andererseits, also so dieses Bild Vater und Kind. Ne? Christen sagen ja, wir sind Kinder Gottes. Und wir, im Vater Unser reden wir Gott als Vater an. Also so ganz... Weil ja, aber, gut ist das nicht.
Aber wie, ja, genau, aber der Punkt ist, in welchem Punkt zeigt denn, redet Gott denn, also in welchem Kontext wird denn das immer in der Bibel dargestellt? Das wird für mich nicht, vom Gefühl her, wird damit immer eine Beziehungsebene geklärt und nicht, und nicht unbedingt eine Wissens- oder, ne, also so wenn es darum geht, dann geht es halt eben immer die Beziehungsebene zu zeigen. Man ist Familie, man ist sich sehr eng, man eine besondere Art von Liebe und Zuwendung und Zugehörigkeit und weniger dieses, ich bin übrigens hier der allwissende Vater und du bist die das nichtswissende Kind.
Aber so? Geht es da nicht vielmehr um irgendwie so die Hoffnung auf Rettung? Klar kann es damit einhergehen, dass man sich selber nicht genug vertraut oder sich selber nicht gut zutraut oder die Verantwortung nicht übernehmen will. Aber letztendlich, also hat das Bild der Rettung irgendwie noch Platz dann, wenn wir sagen, Gott hat es nicht unter Kontrolle, heißt das dann auch quasi, Gott greift nicht ein, Gott kann das nicht und wie versteht man dann Rettung? Also,
aber ja. Deswegen würde ich das ja eher lieber auf Erwachsene beziehen. Okay. So, ne? Weil bei Erwachsene müssen auch gerettet werden. Erwachsene brauchen auch Unterstützung und Erwachsene brauchen auch Zuwendung wie Kinder. Mhm. Bloß, dass es halt eben da einfach auch auf einer anderen Ebene gilt. Ne? Manchmal brauchen Erwachsene genau die gleiche Hilfe, die Kinder brauchen, weil sie halt eben auch gerade gar nichts selber können. Und trotzdem geht es halt eben da auch mehr um sich auch selber entscheiden, in welche Richtung die geht.
Was geht?
Die Hilfe geht.
Ja, also die Frage, die wird schon aufgeworfen. Ne? Die Frage ist eben die, wie greift Gott überhaupt in der Welt ein? Und selbst dieses Wort eingreifen, das erzeugt ja schon ein gewisses Bild. Ja, das heißt, da ist jemand außerhalb und steht der Welt gegenüber und von Zeit zu Zeit greift er dann in diesen Weltlauf ein und unterbricht die Sachen. Und da denke ich, das ist eben auch die Schwierigkeit, weil wir auf der anderen Seite ja sagen, dass Gott allgegenwärtig ist. Ja. Und deswegen, Gott ist nicht nur weit außerhalb der Welt und von Zeit zu Zeit ist Gott dann auf einmal da und tut Dinge, sondern Gott ist ja ständig wirksam. Und das ist auch ein großes Anliegen von Prozesstheologie, zu sagen, dass Gott eben nicht woanders ist, sondern dass Gott hier ist und eben zu beschreiben, wie Gott handelt. Und ein weiterer Punkt ist eben, dass Theologie auch davon ausgeht, dass Gott Geist ist, also keinen Körper hat.
Okay.
Und ist auch eigentlich logisch. Ja, Gott ist eben nicht Teil der Schöpfung insofern, als dass Gott eben Materie hat, sondern Gott ist Geist, was auch immer Geist ist, aber so versuchen wir das eben zu beschreiben. Und jetzt ist aber eben die Sache, dass wenn Gott Geist ist, dann kann Gott eben nicht, so wie ich mein Kind am Arm festhalten kann, Gott hat keinen Arm und kann eben sozusagen das Kind da nicht festhalten. Gott kann also nicht körperlich, physisch in der Welt aktiv sein. Das wäre eben ein Argument, was, was Tom Ord zum Beispiel macht, dass er sagt, Gott ist Geist und deswegen nicht physisch aktiv in der Welt. So, da, ja, da kann man eben, also ich sag mal so, das ist eine Sache, die oft, die auf der einen Seite plausibel ist, ja klar, Gott ist Geist, auf der anderen Seite denke ich schon, dass man oft auch dieses Bild hat, dass Gott schon auch nahezu physisch in der Welt aktiv ist. Also von daher
wäre das... Ich wollte gerade sagen, ne, so, also Inkarnationen, das sind ja so, dass wir einfach irgendwo auch sagen, das Geistliche und das Materielle sind so stark miteinander verbunden, dass es eigentlich untrennbar ist. Irgendwo auch. Klar kann man auf der einen Seite sagen, irgendwie Gott hat keinen Körper oder kann die materielle Welt nicht, hat da keine Handhabe, weil Gott Geist ist. Aber Gott wird ja auch Mensch, das hat ja auch eine tiefere Bedeutung. Also ne, das geht ja jetzt über Jesus von Nazareth auch nochmal hinaus, finde ich. Dass wir eben sagen, Gott offenbart sich aber auch in allem Materiellen und wirkt irgendwo auch in der Materie oder durch die Materie sogar, oder nicht? Kann man das so sagen?
Ich denke, also die Herausforderung ist, denke ich, schon zu sagen, es gibt eben diese Idee vom Pantheismus. Ja, alles ist Gott. Ja, also das Glas ist Gott, der Tisch ist Gott, die Luft ist Gott, alles ist Gott. Mhm. Und da wird eben Gott als einfach Gesamtsumme der Schöpfung angesehen. Und das wäre eine Idee, also die wird in der christlichen Theologie grundsätzlich ziemlich abgelehnt. Die würde man eher so in Buddhismus, Hinduismus oder sowas finden. Aber in der christlichen Theologie so jetzt nicht. Und deswegen ist es schon schwierig zu denken, ja, wie ist Gott überhaupt wirksam hier? Und Prozesstheologie hat eben dann einen ganz eigenen Ansatz. Die sagen nämlich dann, dass Gott in der Welt wirksam ist durch, im Englischen heißt das Lure, auf Deutsch kann man es übersetzen mit Lockmittel, deswegen auch Pokémon Go. Naja, also eben das Gott lockt. Gott spricht also in die Schöpfung hinein, um die Schöpfung zu etwas Besseren, zu einer besseren Zukunft zu locken. Und die Schöpfung hat dann aber die Freiheit zu sagen, dem Ruf Gottes folge ich oder eben nicht. Und also das ist noch ein bisschen detaillierter in der Prozesstheologie, ein bisschen sehr viel detaillierter, aber das ist die grundsätzliche Idee, dass Gott eben spricht.
Auch das, zu den Molekülen.
Genau.
Und genau, also die Idee ist, wie Gott in dieser Welt wirkt, ist halt eben, dass er alles und jeden und, wie du sagst, jedes Molekül halt eben lockt, in eine Richtung locken möchte, dass er bezieht. Dass, also es ist einfach eine schöne Sprache, ne? dass er halt eben versucht, halt eben durch liebevolle Worte und durch Überzeugung und dieses Reizen und Locken einem eine Richtung gibt. Und das finde ich irgendwie finde ich das total schön, ne? Dieses, wie man sich einfach vorstellt, ne? Dieses jemanden, also dieses, wenn wir wieder bei Vater-Kinder-Bilder sind, bla, ne? Dieses, jemand steht am Spielfeldrand, ne? Und ermutigt einen, irgendwas zu machen. Was weiß ich, oder am Beckenrand irgendwie runterzuspringen, ne? Dieses Mut machen, dieses Richtung geben, diesen Prozess begleiten, dieses Dasein und Schritt für Schritt jemanden weiterlocken, finde ich irgendwie, das hat irgendwie was Schönes.
Mhm. Ja, das macht schon Sinn. Ich denke mir eben auch, wenn das stimmt, dass Gott nicht kontrollieren kann, Das ist ja in der Beziehung Vater-Kind oder Eltern-Kind, ist es ja genau das Gleiche. Ich merke eben, vollends kontrollieren kann ich ein Kind nicht. Hm. Ich kann zwar sehr, sehr viel machen, ich habe eben auch einen Körper und kann deswegen vielleicht auch Gewalt anwenden, aber letztendlich kontrollieren bis ins Kleinste, kann ich nicht, geht nicht. Und gerade auch bei so Geschichten wie jetzt im Verkehr oder so, habe ich ja die einzige oder die beste Chance ist ja, dass ich Überzeugungsarbeit leiste. Die Prozesstheologie spricht eben davon, dass Gottes Kraft die Kraft der Überzeugung ist. Wenn ich das hinkriege, meinen Kindern beizubringen, pass auf, das ist eine Straße, da kommen Autos, das ist gefährlich, du musst da stehen bleiben, dann habe ich am Ende ja viel, viel mehr gewonnen, als wenn ich im Zweifelsfall in einer Situation das Kind eben mal festhalten kann. Das Kind am Ende überhaupt nicht versteht, was Sache ist.
Ja klar, aber geht es um entweder oder? Es geht doch mehr so drum um die Sache, klar, wir übernehmen Verantwortung, wir wollen Sachen lernen. Aber ja, vielleicht vertrauen wir uns selber nicht genug und hoffen so, Gott, wenn wir Mist bauen, holst du uns dann raus? Oder ist quasi, wenn wir Mist bauen, unsere Verantwortung nicht ernst nehmen und, sagen wir mal, die ganze Welt zugrunde richten, hat Gott auch verloren.
Ich meine, ne, du kannst natürlich das eine sagen, aber sehen wir uns die Realität einfach an. Es ist halt eben nicht so, dass dann der Zauberstab kommt und alles ist auf einmal wieder gut.
Ja.
Ja, das...
Da muss man einfach mal realistisch sein. Und wenn man sich einfach mal die Welt anguckt, was einfach so um sich rum passiert, das ist einfach eine konstante Zerstörung, die einfach um sich greift, wo es halt eben auch eine konstante Gegenmacht einfach für geben muss. Und das ist halt eben nicht, zack, alles ist wieder gut.
Also vielfach fehlt ja einfach dieses am Arm halten. Also Gott hält nicht jedes Kind am Arm fest, was auf die Straße läuft. So, und wenn man das jetzt sozusagen als Metapher für die Menschheit sehen will, wie oft läuft die Menschheit vor die Straße und verbockt es eben? So, oder wie oft kommen auch aus heiterem Himmel Dinge, die niemand vorhergesehen hat und wo man auch niemanden sozusagen als schuldig erklären kann, ja, wenn kleine Kinder schwer krank werden.
Ja.
So, da ist niemand schuld. Und offensichtlich ist aber eben nicht der starke Arm Gottes da.
Mir geht es jetzt auch mehr so ein bisschen um die Frage so, das Ende aller Zeiten. Also haben wir irgendeine Hoffnung? Was ist unsere Hoffnung? Vielleicht könnte, oder was ist Hoffnung in Prozesstheologie? Und meine andere Frage wäre noch, warum heißt es überhaupt Prozesstheologie? Was ist der Prozess? Und wohin steuert er? Also was ist überhaupt die Richtung? Genau, was ist das Ziel? Worauf hoffen wir letztendlich?
Also die Prozesstheologie heißt Prozesstheologie, weil die Idee ist, dass Gott mit der Schöpfung in einen Prozess einsteigt. Also Gott spricht, Gott gibt Impulse, Gott lockt, Gott klopft, Gott beruft. So, das sind alles Formulierungen, die man in der Prozesstheologie gefunden hat. Und das, was Gott dann macht, ist, dass Gott im Prinzip Möglichkeiten eröffnet, wie sich die Schöpfung entwickeln kann. Ja, ich finde das schon auf dem ersten Blatt der Bibel. Da wird nämlich interessanterweise eben gesagt, wie die Schöpfung entstanden ist, dass Gott eben nicht wie ein Töpfer geformt hat oder dass Gott wie ein Handwerker gearbeitet hat und die Schöpfung dargestellt hat, sondern Gott spricht. Und Sprache ist ja auch Überzeugung. Ja, also Sprache ist ein Impuls, aber Sprache funktioniert nur so, dass eben der andere darauf reagieren kann.
Du hast es nicht in der Hand, wortwörtlich, ne?
Genau, also, ja. Genau.
Und ist eigentlich auch so schön, wie Christina Brudereck das immer sagt, ne? Ins Leben geliebt.
Das letzte Mal auch gesagt.
Ich weiß, ich fand es so das schön. Ich sag das einfach immer wieder.
Genau. So, aber und dann wäre eben, also schon in der Schöpfung ist das dann eben ein Prozess. Gott ruft, die Schöpfung antwortet. Ich würde sagen, das passt super mit Evolution zusammen, ne? Weil Evolution hat ja eben auch die Schwierigkeit zu erklären, wie geht es eigentlich jetzt, wie kommt es zustande, dass eben Dasein von einer niedrigen Stufe auf eine höhere kommt. Und dann eben zu sagen, ja okay, das ist Gott schafft neue Möglichkeiten für Moleküle, sich neu zu formieren und dann, dass da was Neues draus entsteht, dass also wirklich was Neues entsteht, nicht einfach das, was schon da ist. Und das, das ist eben Gott mit neuen Möglichkeiten. Und die Schöpfung hat eben irgendwie eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Also die Schöpfung hat irgendeine Form von, wie primitiv es auch sein mag, aber irgendeine Form von Entscheidungsfreiheit, irgendeine Form von, Tom Ord sagt, es ist Agency, also Eigenständigkeit, Handlungsfähigkeit. Und das eben sogar auf der kleinsten Ebene sozusagen. Das ist das Weltbild von Prozesstheologen. So, und der Prozess ist eben, Gott spricht und es entwickelt sich weiter. Mhm. Und die Hoffnung ist natürlich, dass es eine gute Entwicklung gibt, die eben im Endeffekt zum Wohlergehen von allem dient oder darauf hinausführt.
Wenn wir quasi auf Gott hören.
Genau. Und was mir dabei eben viel Hoffnung gibt, ist zu sagen, wie weit hat denn dieser Prozess uns schon gebracht? Also dieser Prozess hat ja wirklich wundersame Dinge hervorgebracht. Ja, von toter Materie zu lebender Materie. Von lebender Materie, also Organismen, hin zu Bewusstsein. Solche Dinge. Oder ja sogar noch darüber hinaus. Ja. Also wir können uns ja Dinge auch vorstellen, die es überhaupt nicht gibt. Also irgendwie ist das schon eine recht sonderbare Weiterentwicklung. Und genau, das wäre so der Prozess. Was war die andere Frage?
Ja, was unsere Hoffnung ist.
Was unsere Hoffnung ist. Ja.
Das ist die Richtung, in der der Prozess geht. Und das ist halt eben die liebende Stimme Gottes, die Kraft ist, die im Endeffekt den Ausschlag für die Richtung des Prozesses gibt.
Also das ist auch letztendlich der größte Kritikpunkt bei Prozesstheologie. Dass man eben sagt, wenn es jetzt stimmt, dass Gott nicht den Weltlauf nicht bis ins kleinste Detail kontrollieren kann, wer kann denn dann mit letzter Sicherheit garantieren, dass wir ans Ziel kommen? Und das ist eben der Preis. Und Tom Ord ist jetzt zum Beispiel einer, der sagt, ja.
Oh, ich kann es erklären.
Der sagt,
daher kommt der schlaue Spruch, am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende.
Ja, genau.
Das ist also der bescheuerte Spruch ever. Aber im Endeffekt passt er in diesem Punkt ganz gut. Selbst wenn wir jetzt die Erde zerbomben, ne? Wenn wir hier alles kaputt machen, dann ist Gott mit seiner Liebe und mit seinem Wirken immer noch da. Und hört damit auch nicht auf. Und wenn man einfach mal davon ausgeht, dass die Schöpfung einfach größer ist als wir, dann muss man das größere Bild auch größer sehen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt für jeden so wahnsinnig hilfreich ist.
Wollte gerade sagen, ist das nicht wieder so, das Ganze hat einen tieferen Sinn-Ding? Wo jetzt
nee, nicht der tiefere Sinn, sondern im Sinne von, dass Gottes Kraft und Gottes Liebe und Gottes Wirken einfach nicht aufhören wird. Egal, was passiert. Ich meine, das ist jetzt ein ziemlich darkes Szenario zu sagen, okay, er muss quasi nochmal bei null oder wenig oder woanders anfangen oder so. Das ist jetzt vielleicht nicht das Coolste, aber einfach dieses grundsätzliche Wissen, es ist einfach größer als wir sind. Gottes Liebe ist größer und es geht einfach auch weiter. Und es wird einfach nicht aufhören. Das ist eine unaufhaltsame, unaufhörliche und unzerstörbare Kraft.
Das ist schön für Gottes Kraft, aber das ist trotzdem blöd für die Menschen, die sterben durch die ganzen Bomben, ne? Sorry.
Wenn ich böse wäre, würde ich sagen, tun sie ja jetzt auch.
Ja, klar, ne? Aber also...
Ja, aber die Entscheidung, die man eben treffen muss, ist eben zu sagen, sozusagen hat Gott die ganzen Bomben und so weiter unter Kontrolle und deswegen lässt es zu oder bewirkt es im schlimmsten Fall? Oder, und das ist eben die Alternative, dass man sagen muss, nee, Gott hat eben nicht diese Dinge unter Kontrolle und will sie nicht. Und Gott tut alles, was möglich ist, um diese Dinge zu verändern und zu stoppen.
Ja. Ja, das Gott hat das natürlich nicht in der Hand, die Bomben. Okay, also dann sind wir allein verantwortlich, ob wir quasi in Gottes Sprechen und Gottes Prozess mit einsteigen.
Ja.
Und Sachen zum Guten verändern.
Ja. Ich würde sagen, es ist ein bisschen ein 50-50-Ding.
Das heißt, Gott muss auch ganz schön stark locken.
Ich finde, Gott muss seinen Job auch ziemlich gut machen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er ihn immer ganz so gut macht. Sorry, Dude. Aber im Sinne von die Erwartung habe ich halt schon.
Ja. So geht mal ein bisschen, dass ich das auch spüre, dein Locken und so.
Ja, ich finde schon, dass es eine beidseitige Verantwortung ist. Und ich finde, dass Gott, Gott da auf jeden Fall auch einen ordentlichen Job zu tun hat.
Ja.
Locke stärker, Gott. Okay, das finde ich nämlich gut, weil sonst dachte ich schon, sind wir dann nicht wieder bei so einer Werkgerechtigkeit, ne? Also wenn wir uns nicht genug anstrengen, also es kommt einfach nur darauf an, dass wir irgendwie uns,
ich meine, man könnte es
auch gehorsam sind im schlimmsten Fall, weil auf Gott hören, ne? Also so, ich finde diese Gehorsamsidee eigentlich nicht so geil, aber kommt die nicht dann wieder?
Wobei,
ja, ganz stark sogar.
Ja, ja, ganz stark, ja. Ja, wobei, okay. Ich finde nicht. Diese was ich halt in der Prozesstheologie eigentlich auch ganz gerne mag, ist, dass sie eigentlich nicht von einem Weg per se ausgeht.
Mhm.
Also ich sowieso schon mal, also im Sinne von, es gibt eine Reihe an Möglichkeiten, die wahrscheinlich auch verschieden gut oder schlecht sind.
Ich kann dir kurz die Noah-Story erzählen, dass du mir erzählt hast.
Welche?
Mit den zwei Möglichkeiten.
So. Ja, die ist gut. Die ist gut.
Erzähl sie.
Erzähl das, was du schließlich sie. Erlebt.
Ja,
das
okay.
Ist ganz also. Cool, das ist so gut.
Noah, 2 Jahre alt, konnte zum damaligen Zeitpunkt sehr rudimentär sprechen, so 3 oder 5 Wortsätze. Und wie ich das so als guter Pädagoge gelernt habe, ist, also wenn es zum Beispiel ums Zähneputzen geht, ne, dann soll man nicht so mit so Wenn-Dann-Sätzen arbeiten, ne, wenn du jetzt nicht Zähne putzt, dann oder so, sondern man soll immer 2 Möglichkeiten geben. Also sage ich dann, Noah, entweder wir gehen jetzt Zähne putzen oder es gibt heute Abend keine Geschichte. Was möchtest du? Dann guckt er mich an, sagt, wirklich, das ist, ich bin vom Stuhl runtergefallen. Er sagt dann, eine 3. Möglichkeit.
Wow, das ist so krass.
Das ist so Noah, oder?
Das ist einfach so gut. Was willst du da noch sagen? Bam.
Ich konnte da gar nichts mehr sagen.
Yeah. Aber im Endeffekt, sehr gute Geschichte, weil das ist irgendwie das, wo Gottes Part auch ist. Gott ist derjenige, der halt eben die Aufgabe hat, neue Möglichkeiten zu schaffen. Und ich glaube, das ist halt das, was er auch konstant macht. Also auch wenn man das oftmals nicht mitbekommt und ich kenne das, wenn man das Gefühl hat, man hat wenig Möglichkeiten. Aber eigentlich ist das, was es Gott macht. Er schafft halt eben neue Möglichkeiten und versucht uns dann halt eben auch zu zeigen oder uns halt eben in die beste Möglichkeit zu locken. Wobei man bei der besten sagen muss, es gibt wahrscheinlich nicht oder in den seltensten Fällen gibt es immer nur eine beste Entscheidung.
Es gibt nicht richtig oder falsch.
Mhm.
Nicht in dem Sinne. Es gibt vielleicht richtiger und falscher. Vielleicht könnte man das so sagen. Es gibt natürlich Entscheidungen, die halt eben besser sind und Entscheidungen, die schlechter sind.
Mhm.
Aber es gibt halt eben eine breite Palette. Und vor allen Dingen gibt es nicht die eine richtige Entscheidung, die alle immer gerne hätten. Oder das ist zumindest meine Entscheidung. Meine Sicht, wie ich das verstehe, ist einfach, dass es viele gute und richtige Entscheidungen gibt.
Okay.
Mhm. Und dass es halt eben ganz viele Situationen im Leben gibt, wo Entscheidungen, die man trifft, gleichwertig sind und wo man nicht grundsätzlich sagen kann, damit verbaust du dir jetzt alles.
Mhm.
Und dass man deswegen einfach auf Gottes Locken und auf seine Möglichkeiten, was war unsere Ausgangsfrage?
Warte mal, ach, Gehorsam.
Genau, Gehorsam. Und da sind wir beim Gehorsam. Du hast halt eben verschiedene Möglichkeiten und es gibt halt eben nicht dieses, wenn du der nicht gehorchst, dann geht halt alles im Bach runter oder dann ist alles schlecht, sondern du hast eine breite Palette an Wahlmöglichkeiten oder zumindest eine Palette. Ob sie immer so breit ist, ist eine andere Sache, aber zumindest gibt es ganz klare Wahlmöglichkeiten und in erster Linie gibt es einfach nur eine Richtung. So.
Mhm.
Ne? Und ich glaube, dass man daran auch mehr seine Entscheidungen anlegen soll, nämlich an diesem an Liebe eigentlich, ne? Was ist der beste Weg für mich und für meine Mitmenschen, für meine Umwelt, meine Umgebung? Was ist halt eben der Weg, den die Liebe wählen würde?
Mhm. Liebe und Mut.
Ja. Und ich denke, eine Sache ist auch, dass Gottes Liebe eben dazu befähigt, dass wir selber kreativ werden, sage ich mal. Also Tom Ord hat da diesen Begriff der auf Deutsch wäre es essentiellen Kenosis. Kenosis, das ist ein Begriff aus Philippa 2. Der ist eben sehr, sehr schwierig zu übersetzen. Er sagt eben, dass es da so unterschiedliche Lager gibt. Die Evangelikalen, die sich mit diesen Thematiken auseinandersetzen, die nennen das Ganze offener Theismus oder Open Theism. Und die eher, sag ich mal, Mainline-Churches oder hier ja wahrscheinlich mehr so im akademischen, universitären, evangelischen oder auch katholischen theologischen Bereich, die würden dann eher von Prozesstheologie reden. Und der Unterschied ist eben der, nicht klar?
Also ich dachte, dass Open Theism und Prozesstheologie schon zwei recht unterschiedliche Sachen sind.
Ja, ja, aber die Frage ist eben, wo sich unterscheidet.
Okay, aber es sind schon zwei unterschiedliche Sachen, die jetzt nicht einfach nur verschiedene Begriffe für eigentlich die gleiche Sache.
Ja, also die Sache ist die...
Was ist Open Theism?
Die Sache ist die, dass eben dass man da verschiedene Dinge unterscheiden kann. Das eine ist eben, dass man eben sagt, diese beiden Begriffe, die werden eben jeweils von den Leuten eher benutzt, die, also Evangelikale sagen jetzt eher Open Theism und Mainline oder so, die würden eben mehr Prozesstheologie sagen in den USA.
Aber und dazu tendieren nicht das Sagen, oder?
Ja, schon. Also es gibt eben auch inhaltliche Unterschiede und vielleicht der wichtigste inhaltliche Unterschied wäre eben der, dass das macht sich eben an diesem Begriff Kenosis fest. Kenosis, da gibt es eben in Philippa 2, das ist dieser Christus-Hymnus, ne? dass Christus sich selbst entäußerte, heißt das in der Lutherbibel, und Knechtsgestalt annahm und gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz und Gott ihn danach hoch erhoben hat. So, das ist ja dieser Hymnus. Und die Frage ist eben, was bedeutet dieses Entäußerte? Und da steht eben Kenosis. Und für die Leute, die eben mehr in dem Bereich Open Theism sind, die sagen, das bedeutet sowas wie eine freiwillige Limitierung. Also, dass Gott aus freier Überzeugung sagt, dass Gott seine Macht einschränkt, um eben die Schöpfung Schöpfung sein zu lassen. Ja, und da geht es vor allen Dingen dann auch um dieses Problem des Bösen. Ja, also hätte Gott nicht eingreifen können, als eben die Nazis 7 Millionen Juden umgebracht haben, dann würden die eben sagen, nein, weil als Gott die Schöpfung initiiert hat, aus freiem Willen, hat Gott sich selber eben zurückgezogen und sich selbst limitiert, sich selbst eingeschränkt, um eben den freien Willen des Menschen zu ermöglichen. Und da Gott dann eben den freien Willen nicht übergehen möchte, weil sonst die Schöpfung aufhören würde, Schöpfung zu sein und nur noch Gott da wäre sozusagen, deswegen kann Gott sowas wie den Holocaust nicht verhindern. So, das wäre die Argumentationslinie, die eben mehr so Leute aus dem Open Theism-Bereich benutzen würden. Jürgen Moltmann zum Beispiel, einer, den ich recht hilfreich finde, der spricht zum Beispiel davon, dass Gott eben sich selbst limitiert. So, und Prozesstheologen würden eben sagen, nee, Gott hatte nie die Wahl, sich selber zu limitieren oder nicht, weil Gottes Wesen die Liebe ist und Liebe ist eben so, dass Liebe andere freisetzt, dass Liebe anderen die Möglichkeit gibt und dass Liebe immer schafft. Also für Tom Orr zum Beispiel, Tom Orr glaubt, dass Gott schon immer dabei war, irgendwelche Kreaturen zu schaffen. Warum? Weil es eben in seinem Wesen ist. Deswegen sagt er Essential Kenosis. Also was er damit sagen will, ist, dass im Wesen Gottes ist es verankert, dass Gott liebt. Gott kann nicht anders als lieben. Gott könnte nicht entscheiden, heute will ich lieben oder nicht lieben. Gott liebt einfach. Und lieben bedeutet, Kreationen zu schaffen, Freiheit zu ermöglichen und all diese Dinge. Hm. Das ist so der Unterschied grob zwischen Open Theism und Prozesstheologie.
Einmal Gott will nicht, einmal Gott kann nicht. Bei mir ist jetzt auf wieder die Holocaust-Story.
Ja, beziehungsweise es ist in seinem Wesen verankert.
Genau,
ja.
Das eine geht halt eben vom Wesen aus und das andere halt eben von einer bewussten Entscheidung, die Gott aber auch quasi nicht rückgängig machen kann. Ne? Mhm. Also im Sinne von, Gott würde schon wollen, sagen wir mal, den Holocaust zu verhindern, so, ne? Aber da er halt eben diese Entscheidung vorher schon getroffen hat und diese Limitierung sich selber schon gegeben hat, kann er da auch nicht mehr zurück, quasi. Das heißt, auch in diesem Punkt kann Gott quasi nicht, aber nicht, weil das seinem Wesen entspringt oder weil das sein Wesen ist, sondern weil er sich irgendwann dafür entschieden hat, so zu sein.
Genau, die Herausforderung besteht eben darin, oder die Anfrage der Prozesstheologen an die Leute, die eben Open Theist sind, ist eben die, ja, wenn Gott sich dafür entschieden hat, nicht einzugreifen, dann hätte er es doch wenigstens beim Holocaust sich überlegen sollen und dann vielleicht doch eingreifen sollen. Ne, und wenn er es kann, dann soll er doch hier und da den freien Willen des Menschen doch mal übergehen. Genauso, und das wäre eben so der Beispiel, genauso, ich würde eben das Kind auch davon abhalten, auf die Straße zu laufen. Wenn ich die Möglichkeit habe, das Kind am Arm festzuhalten, dann mache ich das doch, weil das ist Liebe. Und Prozesstheologen würden eben sagen, die Realität zeigt, Gott kann es oft nicht und deswegen liegt es in seinem Wesen, dass Gott eben diese Limitierung hat. Dass Gott eben immer den freien Willen ermöglicht, dass Gott immer Freiheit zugesteht und so weiter. Das ist die Argumentation.
Das ist ein bisschen schöner, ne? Das andere ist ein bisschen hart.
Ja, es hat eben beides seine Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Ne? Also der Preis der Prozesstheologie ist eben ganz klar. Damit verliert man die Sicherheit darauf, dass es am Ende alles gut wird. Und man ist eben darauf zurückgeworfen, dass man sagt, es gibt Hoffnung. Wir hoffen darauf, dass die Liebe am Ende gewinnt, aber wir haben keine Sicherheit.
Gut, das gleiche Problem hast du beim Open-Theisten auch.
Nee, die können eben sagen, dass eben diese Freiheit nur in einer ganz bestimmten Bandbreite herrscht. Die können eben sagen,
Gott ist, sagt Gott, jetzt reicht's.
Genau. Gott kann dem Bösen irgendwann ein Ende setzen.
Es ist genug gelitten und jetzt.
Genau. Das ist schon nicht zu verachten.
Nein,
weil,
das ist schon echt nicht zu verachten.
Weil, also zum Beispiel, wenn es dann darum geht, um Gerechtigkeit, kann Gott irgendwann dafür sorgen, dass Gerechtigkeit herrscht?
Ich weiß nicht, also klar, aber weißt du, wenn du die Bibel liest und diese ganzen Zukunftsvisionen, ich war heute in der katholischen Messe, da wurde auch, Entschuldigung, Jeremia, ich kann das nicht unterscheiden, ne, und dieses, und die Bären und der Löwe werden zusammen friedlich und diese Zeugen Jehovas Bilder, wisst ihr? Ja. So, aber was ist mit diesen Zukunftsvisionen, ne, oder auch in Micha, was ist, oder sind das überhaupt Zukunftsvisionen? Klar, kannst du auch sagen, das ist alles. Auf die aktuelle Zeit bezogen, aber irgendwo ist dann doch die Hoffnung, dass irgendwann mal echt genug gelitten ist, oder nicht?
Ich weiß nicht. Ich glaube das, um ehrlich zu sein, nicht.
Was glaubst du nicht?
Ich glaube nicht, dass das Leiden irgendwann ein Ende nimmt. Ich glaube, dass es essentiell zum Leben dazugehört.
Das heißt, du bist Prozesstheologin und auch noch pessimistisch.
Nein, pessimistisch will ich das nicht sagen.
Pessimistische Prozesstheologin.
Aber jetzt also, ich glaube...
Was haben wir so gesagt?
Ja, verlockend.
Verlockend. Nicht frohlockend, verlockend.
Oh, ein Weihnachtsfreak. Faszinierend. Naja, nein, also das Ding ist halt eben, ich bin ja vom Grundsatz her immer jemand, der sich einfach Dinge anschaut, wie sie sind und wie sie funktionieren und so ein bisschen Dinge auch wie Naturgesetze wahrnimmt, so in Anführungszeichen. Und ich habe manchmal einfach das Gefühl, dass alles irgendwie einen Preis hat. Das ist kein Gefühl. Ganz gesagt, ich sage das immer, okay, Dinge haben halt ihren Preis, welchen Preis will man bezahlen und um zu gewissen Zielen kommt. Wenn man jetzt sich mal eine Welt vorstellt, die völlig ohne Leid ist, ist auch eine Welt, die völlig ohne Herausforderungen und ohne Entwicklung ist.
Wow, nein.
Ich weiß, dass du das hast.
Oh, ich weiß, dass du das hast. Du brauchst das Leid, damit wir die Schönheit empfinden können.
Naja, also da ist einfach was dran. Was ich halt eben aber schon finde, ist einfach, es gibt ja auch unterschiedliche Qualitäten von Leid. Ne? Und ob das halt eben immer eine derartige Spitze haben muss, wie unser Leben jetzt allgemein gerade so ist, auch diese Welle, auf der wir gerade so ein bisschen zusteuern, auf die wir so zusteuern, da habe ich halt eben Zweifel dran. Aber dieses alles glatt gebügelte, ich weiß auch gar nicht, ob ich da so wirklich Bock drauf hätte. Ich brauche vielleicht nur nicht ganz so krasse Höhen und Tiefen.
Also ich kann da vielleicht eine Sache noch einschmeißen. Es gibt eine ganz große Diskussion. Und zwar ist das die Frage nach Gottes Vollkommenheit. Da gibt es im Englischen diesen Bereich der Theologie, die sich nennt Gottes Immutability, heißt es, glaube ich. Also auf Deutsch Gottes Leidensunfähigkeit. Und die antiken Theologen, so Augustinus und Luther und so weiter, wobei Luther mittelalterlich war, egal. Jedenfalls, die haben geglaubt, dass Gott vollkommen ist und haben das eben in griechisch-platonistischen Begriffen gefasst, was so ungefähr bedeutet, wenn Gott vollkommen ist, dann kann Gott sich nicht verändern. Warum? Weil jedes Mal, wenn Gott sich verändern würde, würde das ja bedeuten, wenn Gott schon beim Perfekten ist, beim Vollkommenen ist, dann kann jede Veränderung ja nur eine Veränderung zum Schlechten sein. Weil sonst wäre es ja nicht perfekt. Mhm. Ja, also zu sagen, das Perfekte, das ist eben etwas Abgeschlossenes und dadurch was Statisches. Mhm. Und das hat in dieser Theologie, die wird heute noch im Calvinismus vor allen Dingen gelehrt, das hat aber extreme Auswüchse bekommen. Also beispielsweise, wenn Gott perfekt ist und sich nicht verändert, dann bedeutet das, dass Gott zum Beispiel auch nicht lieben kann. Warum? Weil lieben bedeutet immer ein Geben und ein Nehmen, ein sich einlassen auf jemanden, ein sich berühren lassen von etwas. Und das bedeutet immer, es gibt ein Vorher und ein Nachher. Mhm. Und ein Vorher und ein Nachher kann es bei Gott nicht geben. Deswegen haben diese Menschen, diese Theologen geglaubt, dass Gott apathisch ist. Also gefühlslos, sich nicht auf Emotionen einlassen kann. So, und dann Leute wie Calvin und Spurgeon und wie sie alle heißen, die haben das alle geglaubt. Und die haben eben gesagt, immer dann, wenn die Bibel davon redet, dass Gott liebt und so weiter, dann sind das Begriffe, die für uns da sind, damit wir uns irgendwas vorstellen können. Aber eigentlich kann Gott so nicht sein, weil Gott ist perfekt, unänderbar und deswegen gehen viele Dinge nicht. Gebet zum Beispiel, auch für Calvinisten ist Gebet eben nicht, dass ich Gott bewege, weil Gott ist im Calvinismus ist ein unbewegter Beweger. Das heißt, wenn ich bete, Gott weiß ja sowieso schon, was ich bitte und lässt sich davon auch gar nicht berühren, also affektieren. Und Gott hat sowieso schon in alle Ewigkeiten gewusst, was Gott tut und was Gott nicht tut. Und das Gebet bringt gar nichts.
Mäh, langweilig.
Ja, aber warum beten dann Calvinisten? Calvinisten beten, weil Gott es befohlen hat.
Ernsthaft, was haben die Leute nur geglaubt? Was ist das für ein langweiliges Leben?
Ja, aber
und für ein verzweifeltes Leben. Warum sollte man überhaupt noch irgendwas machen mit so einer Weltsicht? Ich würde mich einfach hinsagen und sagen,
ja,
mach's selber.
Ich habe mal einen guten Satz gehört. Laut Calvinismus ist es dann ja auch so, dass Gott dann schon vorherbestimmt hat, wer in der Hölle landet und wer im Himmel. Und wenn ich dann mit einem Calvinisten diskutiere, dann würde ich... doppelte Prädestination. Mhm. Also ich finde es dann angemessen zu sagen, ja, ich kann das nicht glauben. Und der Grund, warum ich das nicht glauben kann, ist, wenn deine Sicht stimmt, dass Gott mich dazu bestimmt hat, dass ich es nicht glaube. Also selbst wenn ich es wollte, könnte ich es nicht ändern. Also erübrigt sich die Diskussion. So, das,
und damit ist ja auch der missionarische Auftrag schon direkt hin.
Oh, missionarisch bist du eben im Calvinismus auch nur, weil Gott es will. Weil Gott es letztendlich in dir bewirkt. So, aber für die Prozesstheologen...
Ganz kurz noch, das könnte sein, dass wir gleich bei live wechseln.
Weil ja, das kann sein, weil der Akku ziemlich
leer ist. Also nur damit ihr wisst, wir sind nicht doof und haben keinen Bock mehr, weil keine Sau
zuguckt. Genau, wenn wir gleich weg sind auf dem Video... Dann, das ist ein Testlauf und demnächst lade ich mein Handy auf.
Wir hatten auch sowieso überhaupt keine Lust, dass ihr zuguckt. Wir wollten das so testen.
Ja, genau.
Okay.
Der Podcast ist auf jeden Fall vollständig.
Ja, okay. Zurück zu,
Die Leidensfähigkeit. Und also die Prozesstheologie hat eben ein ganz anderes Bild von Gott und versucht Gott eben darzustellen als Liebe und damit eben auch als Wesen, so als Persönlichkeit, die eben sich berühren lässt. Mhm. Also Prozesstheologen John Cobb zum Beispiel würde sagen, Gott ist der bewegteste Beweger, nicht wie die Calvinisten sagen, der unbewegte Beweger.
Das haben doch die Griechen gesagt. Und die Calvinisten sagen das auch.
Ja, ja. Der Spurgeon, okay. Spurgeon zitiert auch Platon und ist auch egal. Aber
komischer Dude, der Spurgeon.
Aber genau deswegen, ganz kurz nochmal, weil das hat mich jetzt ganz schön aufgeregt, was du gesagt hast.
Oh.
Ich weiß.
Aber nein, aber deswegen, wie können wir denn, in Jesus sehen wir einen Gott, der dem Leiden zum Opfer fällt. Mhm. Und wenn Gott die Liebe ist und selbst leidet, wie kann das denn in eine Richtung gehen, in der dann noch Leid existiert? Oder wie kann dann das Leid denn noch nötig sein? Oder irgendwie zu Gottes Intention, Richtung dazugehören. Kann das nicht. Das kann das nicht. Das kann das nicht. Also, dann müsst ihr mir erklären, wie.
Das ist eben die große Herausforderung gewesen. Also, Calvinisten mussten immer diese Karte ziehen und sagen, ja, dann ging es auch immer so die Frage, wie menschlich ist Jesus dann? Ne? Und wie sehr hat Jesus, weil Jesus war ja Gott, sich wirklich von dem Leiden berühren lassen? Oder inwiefern ist das vielleicht auch an ihm abgeprallt? Das ist dann immer so eine Diskussion in dem Bereich. Aber das ist eben das Gegenargument. In Jesus sehen wir einen anderen Gott. In Jesus sehen wir einen Gott, der sehr leidet, der sich berühren lässt. Und die Herausforderung ist dann eben zu sagen, okay, wie kann man Gottes Vollkommenheit dann denken? Und Gottes Vollkommenheit ist in der Prozesstheologie eben nicht etwas Statisches, sondern in der Prozesstheologie würde man sagen, Gott ist im Werden. Und damit meint man eben, dass Gott sich ganz in die Schöpfung hineingibt, also kenotisch. Gott entäußert sich, Gott entleert sich. Das heißt aber nicht, dass Gott irgendwann leer ist, sondern Gott gibt sich ganz alles, was Gott hat, sozusagen in die Schöpfung rein.
Gott ist also wie ein Strom.
Genau. Aber Gott reagiert dann auch. Also Gott wartet auf die Antwort der Schöpfung und reagiert dann, passt dann an.
Du musst es mal so sehen. Diese Leitgeschichte oder so, das ist eigentlich eher so basiert auf meiner limitierten Vorstellungskraft. So. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Leid, aber ich kann mir halt eben eine gewisse Entwicklung, eine gewisse Entfaltung, eine gewisse Bewegung einfach nicht vorstellen. Und das ist halt eben, aber das fängt schon damit an, wie du halt eben Leid
definierst. Aber das widerspricht das denn nicht dem? Sagen wir nicht, denn die Liebe ist eben das, was vorher und nachher möglich macht und nicht das Leiden.
Nee, darum geht es nicht. Doch. Mir geht es einfach darum, die Frage ist doch halt eben, was ist denn Leiden? Ne? Wo fängt denn Leiden an? Ist eine Herausforderung Leiden? Ist Anstrengung Leiden?
Ist Frage,
Wachstum Leiden? Weißt du?
Und ja, da ist nein, halt eben ist es nicht, würde ich sagen. Ich würde sagen, Wachstum eine Herausforderung ist es nicht.
Ja, und das da bin ich mir halt eben nicht sicher. Ne?
Warum sollte
weil Anstrengung auch, also wenn Leiden zum Beispiel ein Teil von Leiden wäre, dass es mit Schmerz einhergeht, sowohl Anstrengung als auch Wachstum, als auch weiß ich nicht was, geht halt eben mit Schmerz einher. Ne? Viele schöne Dinge gehen halt mit Schmerz einher. Es ist jetzt vielleicht auch einfach so eine Definitionssache oder so.
Aber warum geht denn Wachstum mit Schmerz einher? Tatsächlich, körperliches Wachstum kann mit Schmerz einhergehen. Im Regelfall haben wir aber witzigerweise Glück und es tut nicht weh.
Nee, im Regelfall tut's weh.
Warum?
Ja, weil es so ist.
Also mir hat das Wachstum nicht wehgetan.
Dann kannst du dich nur nicht mehr dran erinnern. Aber das ist das ganz Moa normale.
Moa tut sehr doll weh.
Ja. Siva tut es weh, Zähne wachsen tun. Also Wachstum ist fast immer mit Schmerzen verbunden. Körperlichen.
Ja, dann habe ich das wohl gut verdrängt.
Oh, sorry dafür. Also, ne, das ist halt eben der Punkt, wo man halt eben jetzt denkt. Was ich halt eben aber schon hoffe, was ich halt eben schon gut fände, ist einfach, wenn Liebe zunimmt und alles, was der Liebe widerspricht, abnimmt.
Hä? Was meinst du?
Naja, wenn halt eben das Gute, das Schöne, das Liebevolle in der Welt mehr gewinnt. Und halt eben alles, was halt eben destruktiv und verletzend und lieblos ist, halt eben abnimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob das halt eben, diese Leitfrage, weiß ich nicht, ob das dann halt eben damit abgedeckt ist, ne? Aber das ist halt das, wo ich halt eben irgendwie hingehen würde. Es ist einfach, dass es mehr und mehr in die Richtung geht, dass halt eben die guten Entscheidungen gesellschaftlich, also so wie ich die Natur sehe, wie da unglaublich viele gute Entscheidungen getroffen sind und als komplexer und schöner und größer und Menschen und bla und blub geworden sind, so hoffe ich das halt eben auch, dass es für die Menschheitsgeschichte vielleicht in diese Richtung geht.
Ja, ich finde
es. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Klar ist das, was man hofft. Aber eben nochmal einfach zu dem Punkt, ich glaube, wenn ich an die Liebe glaube, dann heißt es auch, dass ich glaube, dass nur die Liebe, oder ne, dass ich einfach glaube, dass die Liebe da Veränderung möglich macht, Entwicklung möglich macht, Wachstum möglich macht. Die Liebe ist es, die aus Molekülen was Neues entstehen lässt, was Großes entstehen lässt. Ich weiß es nicht, ob es das Leiden ist. Ich finde es halt, klar kannst du sagen, zur Liebe gehört Leiden. Ich finde halt irgendwie, es gehört eben nicht dazu, weil dich eben Liebe freisetzt und dich eben nicht gewaltsam am Arm packt oder wie auch
immer. Ja, und deswegen wirst du auch immer leiden, wenn du liebst. Eben weil du dein Gegenüber nicht kontrollierst und einfach damit leben musst, dass dein Gegenüber vielleicht nicht immer das macht, was du dir wünschst.
Also leidet Gott die ganze Zeit?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, aber das ist ja gleichzeitig auch das Ermutigende, ne? Dass Gott halt eben an allem, was an allen Situationen der Lebewesen halt eben Teilhabe hat. Sowohl an guten als auch an schlechten.
Ja, dass natürlich, er halt klar, eben, ist Gott im Leiden. Ja,
das so, ne? Und das natürlich leidet Gott, wenn der halt eben sieht, was hier so abgeht.
Ja, natürlich.
Ohne Ende.
Ja.
Dass der dich schon implodiert, ist verrückt.
Mhm. Im Calvinismus würde Gott nicht leiden.
Ja.
Ich will die Calvinisten.
Ja. Ja. Also eine Sache, die da noch mit reinspielt, ist diese Idee, dass die Zukunft offen ist. So, da auch wieder, also die Leute, die dem Open Theism anhängen, die würden eher sagen, ja, aber nur bedingt. Hm. Ja, weil Gott kontrolliert schon das Ende. Prozesstheologen würden jetzt eben sagen, und Theologinnen auch, dass die Zukunft möglicherweise recht radikal offen ist. Also, dass Gott zwar immer neue Möglichkeiten in die Welt pumpt, aber Gott eben nicht kontrollieren kann, wie die Schöpfung sich verhält am Ende und ob die Schöpfung wirklich darauf reagiert, sodass es eben am Ende zum guten Ziel kommt. Und,
aber ganz ehrlich, geht die Prozesstheologie überhaupt geht überhaupt irgendjemand von einem Ende aus?
Das ist eben die spannende Sache.
Also das ist doch auch einfach nicht zu Ende gedacht, dass man glaubt, dass es ein Ende gibt. Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Und ich finde, es widerspricht eigentlich auch der Idee von alles ist ein Prozess. Ich glaube, wenn man halt eben, ich sehe...
Ja, okay, ich verstehe deinen Punkt. Aber also zum Beispiel John Cobb hat etwas in die Richtung gesagt, was ich sehr, sehr hilfreich finde. Er hat nämlich gesagt, dass... da ging es darum, was ist überhaupt das, auf was wir hoffen können. Viele haben ja diese Idee im Kopf, ja, wir hoffen auf die Ewigkeit. Und mit Ewigkeit meinen viele im Prinzip, dass wir ein Leben bekommen, was einfach so ist wie jetzt, nur eben, dass es nie zu Ende geht, dass es kein Ende gibt. Und John Cobb hat gesagt, damit ist das grundlegende Problem unseres Daseins überhaupt nicht beseitigt. Und er hat gesagt, das grundlegende Problem, was wir haben, ist nicht, dass unser Leben irgendwann zu Ende ist, sondern dass unser ganzes Dasein endlich ist. Also vergänglich ist, das sagt er. Ja, also ich habe wunderschöne Momente, das Problem ist nur, dass sie zack, weg sind und für immer verloren sind. Ich habe zwar noch eine Erinnerung davon, aber all das Gute, was passiert, ist vergänglich. Und deswegen sagt er, die Hoffnung, die wir haben, ist, dass Gott irgendwann die Vergänglichkeit überwinden kann. So wie auch immer das aussehen mag. Und Prozesstheologen, also zum Beispiel John Cobb sagt dann eben, oder das sagt auch Tom Ord, dass es irgendwann ein Stadium geben kann, dass Tom Ord sagt dazu, das ist nicht zeitlos, also nicht Ewigkeit als Zeitlosigkeit, sondern als Zeitfülle, als also Vollheit der Zeit sozusagen. Und damit ist eben gemeint, dass eben all das, was vergänglich ist, eben nicht mehr vergänglich ist, sondern irgendwie da ist oder
Aber ist das eigentlich auch so ein bisschen buddhistisch angehaucht? So ein bisschen so gegen die Vergänglichkeit und die
Menschen
und Nirvana und so?
Ja, ich weiß, also so wie ich Buddhismus immer verstanden habe, ist doch, da geht es doch eben darum, dass die Sehnsucht aufhört und dass eben Nirvana ist ja eben das Nichts.
Du meinst wahrscheinlich eher die Zeitlosigkeit.
Aber gut, ich aber jetzt mal ganz ehrlich, ist es nicht das, aber das, also auf einer gewissen Ebene, ne? Also wenn, aber da haben wir wieder das Gleiche, ne? Wenn die Endlichkeit aufhört, dann verlieren Dinge, die, also ganz viele Dinge verlieren ihre Bedeutung, weil sie ihre Bedeutung nur in ihrer Endlichkeit haben.
Welche denn?
Naja, das ist jetzt wieder so ein bisschen Pete Rollins, ne? Aber dieses, es gibt, ne, Erfüllung ist einfach eine schwierige Sache. So, ne? Weil wenn du etwas, wie soll ich das erklären? Ja, mir gehen so viele Gedanken durch den Kopf, weil ich denke so, what the if? Aber also in erster Linie, viele Dinge bekommen ihren Wert einfach dadurch, dass sie, also, ne, etwas, was total schön ist und man macht es also Lieblingsessen. Als ich ausgezogen bin und ganz frei gestalten konnte, was ich essen konnte, konnte ich natürlich auch überlegen, ob bei einem Essen, wo immer ein Teil immer total lecker war, was weiß ich, ich bin jetzt Vegetarier mehr oder weniger, aber früher Grünkohl, einen Topf fand ich immer ganz geil, aber das Geilste war diese Mettenten da drin. Erinnerst du dich? So, wenn du jetzt dir selber das kochen kannst und dann einfach nicht Grünkohl mit Mettenten, sondern Mettenten mit Grünkohl machen kannst, sind irgendwann die Mettenten gar nicht mehr so cool, weil sie halt eben ihren Wert auch nicht verlieren, wenn man so viel davon... Also wisst ihr, was ich meine? Und so ähnlich, glaube ich, ist das auch mit Dingen, die halt eben ihren Gewinn dadurch haben, dass sie halt eben was Besonderes, was Endliches sind. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn die Endlichkeit weg ist, sie dadurch irgendwie mehr gewinnen. Also, plus, dass ich nicht sehe, dass unser Problem, und ich rede jetzt ganz schnell ganz viel meine Gedanken runter, ich glaube nicht, dass unser eigentliches Problem ist, dass wir ein Problem mit Endlichkeit haben. Ich glaube, das Problem ist, wir haben ein Problem mit Sinn.
Mhm. So. Ja. Ja, der Michael Gango hat sowas Ähnliches gesagt. Ne? Der hat The Liturgists haben ja einen Podcast über Eschatologie gemacht. Und daran meinte er, also man stelle sich jetzt vor, ne, wir hätten ewiges Leben und dann hätte man in einer Billion von Jahren hätte man auch wirklich jedes kleine Molekül im ganzen Weltall sich einmal angeguckt und hat unendlich drüber gestaunt und fand es super geil. So, und dann hat man das aber nochmal in der nächsten Billion Jahre hat man das noch einmal gemacht und dann hat man das noch ein paar Mal gemacht
und
noch ein
paar Mal. Und irgendwann fragt man sich einfach nur, warum?
Und irgendwann ist es einfach scheiß langweilig. So, und ja. Darauf hat er eben gesagt, ne, also er selbst hat so formuliert, er selber hat Raum dafür, dass es so eine Form von Himmel gibt, aber er hat eben deutliche Anfragen daran. So, und
der Punkt ist halt eben, dass auch da wieder die tiefe Frage von Sinn von Dasein ist. Und ich frage mich halt eben, ob Sinn von Dasein nicht sowieso nur in Endlichkeit gefunden werden kann.
Und warte mal ganz kurz, aber Gott schaut doch nicht auf, Neues zu schaffen. Also wäre das Problem doch gelöst, oder wenn immer trotzdem was Neues kommt?
Ja, das denke ich auch, ne? Also, ich kann mir nicht inspirierend vorstellen, dass Ewigkeit bedeutet, einfach den gleichen Kram wie jetzt, nur eben unendlich lang. Da muss es schon Neues geben. Das auf jeden Fall.
Ja.
So, nur dann, wenn es wirklich was Neues gibt, kann das interessant sein.
Ja.
So, aber ja, deswegen, das ist das, was Hoffnung bedeutet. Ja, das stimmt. Hm. So, also, meine Güte. Ja, wir haben schon ein bisschen was abgearbeitet, sag ich mal.
Aber recht oberflächlich noch, oder?
Ich finde, wir können nochmal auf das Leid eingehen. Wir können eine extra Folge dazu machen, ich bin dafür, weil die Frage ist doch nach wie vor, wenn die Liebe ist, Gott die Liebe ist und Gott nur Liebe ist und die Liebe selbst leidet, erschafft sie dann das Leid oder ist sie Opfer von Leid und ist das leicht zu setzen? Und ich finde nicht. Und dann können wir darüber reden, aber das machen wir lieber ein andermal. Das hat so lange gegeben. Bin damit noch nicht fertig.
Tut mir sehr leid, Marie.
Ja, und weißt du?
Nein, die Sache ist auch die, dass, also ich finde eben, Remix, die Idee von unserem Podcast ist ja auch nicht, dass wir fertige Antworten haben, sondern mir geht es immer darum, dass Ideen, die in der akademischen Theologie betrieben sind, betrieben werden, dass die dem allgemeinen Zuhörern eben zugänglich gemacht werden. Weil nicht jeder kauft sich irgendwelche Schinken über Prozesstheologie.
Ja.
Aber ich finde eben, dass diese Gedanken, dass die eben super hilfreich sind, wenn man darüber nachdenkt. Und das heißt ja nicht, dass jeder jetzt Prozesstheologe werden muss oder Open Theist oder so, aber mir geht es eben auch darum, einfach diese Gedanken...
Neue Möglichkeiten, wir sind wie Gott.
Ja. So, und
okay, das war ein Witz, das ist zu spät, es tut mir leid.
Ja, aber es ist ein Remix. Ne? Remix bedeutet ja eben, ne, jeder soll sich diese Gedanken nehmen und selber gucken, was man davon gebrauchen kann oder eben sich seine eigenen Gedanken machen.
Und das wie dein Glaubenstape dann aussieht.
Genau.
Das wäre auch mal cool, so, ne? Irgendwie so alle Remix-Follower kommen zusammen und machen so ihr Glaubensbild. Das habe ich davon und die Gedanken habe ich davon.
Ja, die Idee ist ja sowieso, dass wir mit einigen mal in Köln, weil es gibt eine Crew in Köln, die Remix hört. Und die, das war, also ich werde mich mit denen mal treffen, mit so ein paar Leuten da. Und dann mal ein Bierchen trinken. Und das ist schon cool, weil so über den Podcast und über die Diskussionen dann bei Facebook und so, lernt man schon ziemlich interessante Leute kennen. So.
Ja. Die hoffentlich alle zu unserem tollen Live-Event kommen. Live-Event.
Yeah. Mit Thorsten Dietz.
Oh ja.
Ja, das wird nice.
Am 19.12. hier bei uns im schönen Düsseldorf.
Genau. In zwei Wochen. Ne?
Echt?
Am Montag.
Naja.
Montag in zwei Wochen.
Ganz genau.
Hä, hey, drei Wochen, oder?
Nein.
Eins, zwei Wochen.
Am 19.
Krass.
Hm. Ja, es ist schon bald.
Oh,
das ist schon bald.
So bald.
Nice, nice.
Ich bin schon ganz aufgeregt.
Oh ja. Booyah. Ja, ja. Und die Idee ist eben, Live-Event, man kann alle in der Harcourtstraße 15, also wir können alle da zusammenkommen und dann da teilnehmen. Aber wir hoffen natürlich auch, dass wir das direkt live ins Internet weiter verbreiten können, sodass alle, die eben nicht mit nach Düsseldorf kommen können, sich das dann online zu Gemüte führen können. Deswegen haben wir das heute mal ausprobiert. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt so geklappt hat, aber ich gucke mir das gleich mal an.
Ja, aber lösch das. Stimmt, crappy.
Meinst du?
Ich war eine Woche krank, ich habe Augenringe ein bisschen knien.
Ja, das
nein,
sieht Quatsch. Man nicht, das
nein, kann. Nein, aber es ist ja leider mittendrin aufgehört. Aber könnte auch ein toller Teaser sein.
Genau.
50 Minuten Teaser.
Der längste Teaser.
Ja, bestimmt, da werden bestimmt Leute so 50 Minuten geguckt haben, dann 52 Minuten. Jetzt muss ich den ganzen Abend warten bis morgen und dann kann ich mir die letzten 10 Minuten anhören. Naja.
Also, das war sehr verlockend.
Also, ich habe jedenfalls gesehen, dass die Sarah aus Siegburg gegrüßt hat.
Hey, Sarah!
Was? Natürlich.
Echt?
Sarah.
Welche?
Mrs. Greenbird.
Ach, Sarah!
Hallo?
Ja, ich war so ein bisschen verwirrt, weil du gesagt hast aus, weiß ich nicht wo.
Was
ich dachte,
hä? Ja, wer weiß, was die da machen. Ja. Bestimmt.
Mucke.
Mucke.
Cool, Sarah.
Ja. So ist das. Ja, ja. Genau, und der Bürger hat uns zwischendurch gute Nacht gewünscht.
Oh. Das ist bestimmt ganz nett.
Ja, ja, so ist das.
So, ich bin auch müde. Ich würde sagen, es war wundervoll.
Ja.
Adios, amigos.
Das war's.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.